finde die Fragestellung, was beschäftigt Gott, ist eine Frage, die wir uns viel zu selten stellen. Wir sollten uns viel öfter fragen, was denkt Gott eigentlich? Was fühlt er, was möchte er? Wie sieht Gott dein Leben? Wenn Gott auf dein Leben gerade sieht, was denkt er? Also er liebt dich, immer. Aber was möchte er? Was fühlt er genau? Wo soll es irgendwie hingehen? Und auch für uns als Gemeinde. Wie sieht Gott eigentlich die Christusgemeinde? Wie sieht er Mörs? Wo möchte er hin? Wofür schlägt sein Herz? Und es gibt einfach Dinge, die sind Gott wichtig. Es gibt Dinge, die mag Gott nicht. Die bringen Unheil in unser Leben, die zerstören Dinge, die hasst er. Und es gibt Dinge, die liebt er. Was liebt Gott eigentlich? Es gibt natürlich auch unsere Perspektive. Und auch unsere Liebe äußert sich ja irgendwie. So, wenn wir auf Gott schauen, dann können wir uns an Jesus halten und Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Das bedeutet, wir können uns in unserer Liebe einfach an das hängen, was Gott uns gibt. Und das hört sich einfach an, ist aber total kompliziert. Ein gutes Beispiel ist Ehe. Also, ich bin verheiratet, wir haben 4 Kids. Als Pastor habe ich immer wieder auch Abendstermine. Wir haben uns einen Abend in der Woche reserviert, den verbringen wir immer als Ehepaar zusammen. Ja, da haben wir irgendwie Zeit, wir können was Schönes essen, wir können uns unterhalten, irgendwie Sachen machen, die vielleicht einfach so im Alltag zu kurz kommen. Und jetzt stellt euch einfach vor, ich nehme diesen einen Abend und der ist wunderschön und ab dem nächsten Tag ist alles egal. So ein bisschen fremdgehen, solange der Donnerstagabend schön ist, passt das schon alles. Wird schon nicht so schlimm sein. Jeder von uns würde sofort sagen, so funktioniert keine gesunde Beziehung. Wenn du so weitermachst, ruinierst du dein Leben. Das Dilemma ist, wir sind ganz oft mit Gott so. Ja, wir setzen uns sonntags in den Gottesdienst. Und am Montag sagen wir, naja, heute kann man das nicht mehr so sehen. Nee, das funktioniert anders. Aber es gibt einfach Dinge, die sind Gott besonders wichtig. Und wir wollen uns heute um eines dieser Dinge kümmern. Um eines dieser Dinge drehen, und das ist Israel. Dankeschön. Und wir verkennen zu oft bei diesem Thema Israel, dass das ein Punkt ist, Gott einfach wichtig ist. Du kannst denken, was du willst zu dem Thema. Und auch dir deine Meinung bilden, wie du willst. Es wird nichts daran ändern, dass das Thema Israel, dass das Volk Israel Gott wichtig ist. Um zu verstehen, warum das so ist, und warum für uns deshalb als Gemeinde auch dieses Thema immer wieder so wichtig ist, müssen wir ein bisschen ausholen. Und wir müssen uns mit Gott selbst beschäftigen. Also, am Anfang ist es so, Gott schafft diese Welt. Und dabei wird grundlegend etwas von Gott deutlich. Und zwar, Gott schafft aus Chaos Schönheit und Leben. Das ist ein Charakterzug Gottes. Und das ist auch heute noch so. Dinge, die Gott anfasst, aus denen entsteht Schönheit, entsteht Leben. Dinge, die Gott berührt, die gewinnt Freiheit. Da kommt wieder echtes Leben hinein. Die werden schön. Also Gott ist in der Lage, aus deinem zerstörten Leben vollkommen neue Schönheit entwachsen zu lassen. Und am Anfang bei der Schöpfung war das auch so. Es herrschte riesiges Chaos und Gott spricht und es entsteht Leben. So ist unser Gott. Und dabei wird grundlegend noch etwas weiteres deutlich. Gott ist jemand, der segnet. Segen ist was, das ist ein Wort, das gebrauchen wir in der Kirche immer wieder und ich glaube, viel zu viele Menschen haben keine Ahnung, was Segen bedeutet. Ja, was bedeutet Segen? Segen bedeutet immer, Gott wendet sich dir zu. Es gibt im Leben keinen Segen ohne die Zuwendung Gottes. Du kannst Segen nicht erleben, ohne dass du Gott begegnest. Wir sagen manchmal bei Sachen, das ist ein Segen für uns. Wir meinen, wir haben irgendwie schönes Essen oder so bekommen. Aber echten Segen bekommst du nur und gewinnst du nur, wenn Gott sich dir zuwendet. Warum? Weil dann diese Dinge, die in Gott lieben, dieses zum Leben bringen, diese Schönheit hervorbricht. Gottes Zuwendung, dieser Segen bedeutet immer Leben und Frieden. Und Frieden ist nicht einfach nur, ich habe keine bewaffneten Konflikte, sondern Frieden ist etwas, das berührt alles. Jede Faser deines Lebens. Da geht es wirklich um nicht nur um Wohlgehen, um ein gut dastehen, gut gehen, sondern da geht es tatsächlich um Wiederherstellen, zurück ins Leben bringen. Das ist Segen. Segen ist immer, Gott wendet sich dir zu. Und er möchte es machen. Wir wissen, dass Gott uns nur Gutes und Vollkommenes gibt. Gott will sich dir so zuwenden. Die Kehrseite der Medaille ist, dass es zu diesem Segen, zu dieser Zuwendung natürlich auch die Situation gibt, bei der wir nicht mit Gott leben. Die Bibel nennt das Fluch. Und es ist so, dass wir als Menschen die Konsequenzen unserer menschlichen Handlungen tragen, sogar über Generationen hinweg. Das weiß mittlerweile auch die Wissenschaft. Es gibt zum Beispiel Untersuchungen über Epigenetik, dass bestimmte Dinge, Veranlagungen vererbt werden können. Also, unsere Handlungen können sogar nachfolgende Generationen beeinflussen. Bei der Generation des Zweiten Weltkriegs beispielsweise, die oft auch auf der Flucht fürchterliche Dinge erlebt haben, war es so, dass sich teilweise eine Kultur etabliert hat, in der nicht über Dinge gesprochen worden ist. Und es hat sich teilweise über Generationen weitergegeben. Bei dem dann natürlich auch teilweise Schmerz nicht ans Licht gekommen ist, Heilung schlechter möglich war. Das ist ein Beispiel für Fluch. So, es gibt die Zuwendung Gottes und es gibt genauso das Abgewandtsein von Gott. Ein Lebensstil, auch einzelne Handlungen, die dich von Gott wegbringen und die wirklich lebenszerstörerisch sind. Fluch und Segen. Und am Anfang, als Gott mit seiner Schönheit, ihr hört das auch, oder, dieses Knistern? Okay. Ja, sorry, beim nächsten Mal rasiere ich die Hälfte. Also, am Anfang, als Gott aus Chaos, so wie er ist, Schönheit und Leben hat entstehen lassen, war es so, dass auch wir Menschen perfekt gewesen sind. Immer in Verbindung mit Gott, aber eine Freiheit hatten, selbst zu entscheiden. Und wir Menschen haben uns dafür entschieden, zu einem Zeitpunkt ohne Gott besser klarzukommen. Das bedeutet aber auch, wir tragen die Konsequenzen unseres Handelns. Da sind wir beim Thema Fluch. Auf einmal lernte der Mensch kennen, was es bedeutet, tatsächlich hauptverantwortlich für alles zu sein. Und er lernte beispielsweise auch den Tod kennen. Jetzt ist Gott so, er lässt Schönheit und Leben entstehen, er hält es nicht aus. Gott selber hält es nicht aus, andere ins Verderben rennen zu sehen. Weil das, was er anfasst, da entsteht Freiheit, Leben, Schönheit, Liebe. Also wählt Gott selber einen Weg. Er wählt selber einen Weg, um diesen Kreislauf aus Zerstörung, aus Fluch wieder zu zerbrechen. Und er tut das mit einem Volk. Und da kommen wir auf die Spur, warum für uns heute Israel wichtig ist und auch bleiben wird. Er schließt einen Bund. Ein Bund, heute würde man sagen, vielleicht ein Deal. Oder aber einen Vertrag. Ein Bund war eine Verbindung, die allerdings mit bestimmten Gegebenheiten verknüpft gewesen ist. Und bei diesem Bund war es so, dass Gott sich zu einem Volk gestellt hat. Er schließt damals einen Bund, einen Vertrag mit einer Familie und ihren Nachkommen, Abraham. Und er sagt zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Er wählt sich einen einzelnen Menschen, eine einzelne Familie aus und man muss auch sagen, nicht einen der Mächtigen dieser Welt. Das ist nicht so, dass Gott sich damals irgendein Großreich ausgesucht hat, was sowieso mächtig gewesen ist, was stark gewesen ist, sondern meiner Meinung nach kommt schon in dieser ersten Erwählung Abrahams, in diesem Vertrag Gottes mit den Nachkommen Abrahams etwas zum Vorschein, was wir heute noch sehen, und das ist seine Gnade. Gott ist gnädig, er rettet, er ist derjenige, an dem alles hängt. Er schließt einen Vertrag mit einem Menschen, mit Abraham, der eigentlich keine Kinder kriegen konnte, schenkt ihm ein Nachkommen und sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein und durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und noch heute ist es so, dass diese Nachkommen Abrahams da sind. Dass diese Nachkommen Abrahams nach wie vor heute auch wieder in dem Land sind, in dem sie vor tausenden von Jahren schon einmal gewesen sind. Und dass dieser Bund, dieses Lebensspendende, was Gott dort hineingelegt hat, durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Jeder Mensch aller Zeiten soll gesegnet werden, soll in Leben und Schönheit geführt werden, durch dich auch heute noch gilt. Wir reden hier über Israel, über das Volk Israel. Und das macht es für uns als Christen eigentlich nicht möglich, gegen Israel zu sein. Wir können Situationen unterschiedlich bewerten. Und wir können mitfühlen mit unterschiedlichen Parteien. Wir können das Leid wahrnehmen der Menschen in Palästina und das Leid wahrnehmen der Menschen in Israel. Wir müssen weinen mit den Weinenden und trauern mit den Trauernden. Wir sind aufgerufen dazu, jeden Menschen zu helfen, zu lieben, uns einzusetzen für diejenigen, die schwach sind. Aber wir können uns nicht gegen Israel stellen. Weil Gott selber sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Zu den Nachkommen Abrahams. Und das Spannende ist, dass ganz deutlich ist, dass dieses Anliegen Gottes niemals beendet worden ist. Zu keinem Zeitpunkt der Geschichte hat irgendwann Gott gesagt, das wurde aufgelöst. Stattdessen sagt er, durch den Apostel Paulus, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Das ist das Neue Testament. Das ist die Zeit mit Jesus, der Kirche. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Das bedeutet, wenn ich vom Volk Gottes spreche, spreche ich von Israel. Das bedeutet auch, im Neuen Testament, wenn diejenigen Volk Gottes schreiben, sprechen, im Wort Gottes, im Neuen Testament, da meinen sie eigentlich immer auch nicht die Christen, sondern sie sprechen vom Volk Israel. Wisst ihr, es gibt im Alten Testament diese Geschichte von Bileam. Kennt ihr die? Also, das Volk Israel zieht durch die Wüste in das ihnen von Gott versprochene Land.
Und auf dem Weg in dieses versprochene Land werden sie von unterschiedlichen Völkern angegriffen. Die stellen sich gegen dieses Volk, sie greifen sie an. Und sie besiegen mit Hilfe Gottes eins nach dem anderen dieser feindlichen Völker. Und am Ende gibt es einen König, der befürchtet, als nächstes von Israel angegriffen zu werden, an der Reihe zu sein, weil er halt in diesem Volk, in diesem Land lebt, das Gott ihnen versprochen hat. Und er überlegt sich, was mache ich? Ich suche mir einen Mann Gottes und dem beauftrage ich damit, das Volk Israel zu verfluchen. Dieser Mann, Bileam heißt er, der macht sich auf den Weg, um das Volk Gottes zu verfluchen. Das Erste, was ihm passiert ist, sein eigener Esel stellt sich ihm in den Weg. Dann kommt er an und am Ende ist es so, dass er auf einem Berg steht, er wird beauftragt, das Volk Israel zu verfluchen und er segnet es und sagt, ich kann nicht verfluchen, was der Herr segnet. Für uns ist es deshalb wirklich grundlegend, auch diese Beziehung, diese Verbindung zu sehen. Das Volk Israel ist nach wie vor das Volk Gottes. Gott hat seine Erwählung niemals von diesem Volk genommen. Als Christen, als Nachfolger Jesu, haben wir eine Sonderfunktion, eine Sonderposition. Paulus beschreibt das so, dass wir wie in einem Baum zusätzlich eingepfropft sind. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt vom Gärtnern, dass bestimmte Gewächse veredelt werden, weitergeführt werden können und dass dann dort mit einem kleinen Schnitt ein Zweig eingepfropft werden kann, eingepflanzt werden kann. Das ändert aber nichts an der Funktion und auch der lebensspendenden Funktion der eigentlichen Mutterpflanze. Diese Erwählung Gottes wurde niemals aufgehoben. Und damit können wir sagen, Gott liebt Israel. Israel war nie das größte Volk, Israel war nie das mächtigste Volk, militärisch gesehen. Es hatte nie das größte Territorium und es gab immer zahlreiche Länder, Völker, die sich gegen Israel gestellt haben. Aber Gott hat, um seine Gnade sichtbar zu machen, dieses Volk erwählt, um der Welt seinen Segen kommen zu lassen. Gott liebt Israel. Und das ist einfach etwas, das dürfen wir als Christen und müssen wir als Christen wahrnehmen. Mit unterschiedlichsten Positionen, mit unterschiedlichsten Anliegen können wir uns hier einfach auf das Wort Gottes stellen und einfach sehen, wie es ist. Das, was für uns als Christen eigentlich so wichtig ist, ist etwas, und da kommen wir wieder zum Anfang, zu diesem Thema von Fluch und Segen, zum Charakter Gottes, was Gott uns offenbart hat und geschenkt hat. Da heißt es in Galater 3, die Verse 13 bis 14. Christus hat uns nun vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an den Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Was hier Gott sagt, ist, dass der Segen Abrahams, dieses Lebensspendende, in Jesus zu uns gekommen ist. Weil das, was wir an Fluch in unserem Leben haben, all die Handlung, die zerstörerisch wirkt, all das in unserem Leben, was Gott nicht gutheißt, all das, was Schmerzen bereitet, was uns trennt, von Gott am Kreuz getragen wurde durch Jesus. Und dass die Schmerzen, die Leiden, die Strafe, die Jesus erlitten hat, als er von den Römern
angestachelt von seinen eigenen Mitmenschen, am Kreuz zu Tode gerichtet worden ist, auf sich genommen hat, bringt uns am Ende Leben, weil er uns damit frei gemacht hat, selber durchleiden zu müssen, erleben zu müssen, was es mit sich bringt, was einfach unser Leben an Frucht bringt. Am Ende Tod. Durch Jesus kommt das Lebensspendende Gottes wieder in unser Leben. Und es kann sein, dass dir genau diese Verbindung zu Jesus fehlt. Dass du tatsächlich diesen Segen, den Gott Abraham versprochen hat, in deinem eigenen Leben noch nie erfahren hast. Die Antwort für dich ist dann nicht irgendwie besondere Gesetzestreue. Die Antwort ist nicht, dich an alle Regeln des Alten Testamentes halten zu müssen. Die Antwort ist auch nicht eine bestimmte politische Meinung. Die Antwort darauf ist auch nicht, dich auf eine bestimmte Art und Weise zu positionieren in der Situation, die gerade in Israel und Palästina herrscht. Sondern die Antwort darauf ist, einzig und allein, der Frieden Gottes wird durch Jesus zu dir kommen. Indem du Jesus vertraust, ihm nachfolgst, ihm Glauben schenkst, kommt der Frieden Gottes zu dir. Das bedeutet, als Christ bin ich jemand, ich bin manchmal hin und her gerissen durch das, auch was ich sehe und lese in den Medien. Und jede Kriegssituation bringt furchtbares Leid mit sich. Und ich bin so dankbar, dass wir in diesem Land jetzt seit vielen Jahrzehnten keine Kriegssituation mehr erleben mussten. Und es ist vollkommen illusorisch zu denken, dass nicht auf beiden Seiten Menschen ungerechtfertigterweise vollkommen leiden. Das sind alles Menschen, die Gott ins Leben gerufen hat, die er liebt. Und es gibt auf allen Seiten Kinder, Familien, Mütter und Väter, die leiden, die sterben, ohne dass es dafür einen wirklichen Grund gibt. Voller Grausamkeit. In all dem als Christ ist das, was ich weiß, was wahr ist, dass Jesus die Wahrheit ist, Jesus der Weg ist. Ja, wir können nur darum beten, dass diese Menschen, dass alle Menschen tatsächlich den Friedefürsten kennenlernen, den kennenlernen, der Frieden bringt. Und trotzdem, in all dieser Situation müssen wir festhalten und dürfen wir festhalten, das Volk Israel ist Gottes Volk. Wir können sie nur segnen. Deswegen beten wir für Israel in unserer Gemeinde. Deswegen hatten wir jetzt Infoabende zum Thema Israel hier in unserer Gemeinde. Warum? Weil es ein Thema ist, was Gott nicht egal ist. Und wir lieben unseren Herrn, wir lieben Jesus. Wir möchten lieben, wir möchten ehren, was er liebt. Also sehen wir auf Israel und wir beten für sie. Wir segnen sie, wir schauen, wie wir irgendwie auch in dieser Situation das, was an uns liegt, ihnen Gutes tun können. Es ist eine große Herausforderung. Weil wir erleben, dass wir rings um uns herum mit unterschiedlichen Meinungen konfrontiert sind und gleichzeitig können wir in dieser Situation lernen, dass es uns gut tut und Segen mit sich bringt, Begegnung mit Gott mit sich bringt, wenn wir uns auf das stellen, auf das harren und auf das vertrauen, was er selbst sagt. Und das ist als Kirche, als Christusgemeinde auch unser Auftrag. Also, auch in Zukunft werden wir natürlich für Israel beten. Und wir tun es, weil sie unser Gebet brauchen und weil Gott es liebt. Amen.